Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Nicola Hillebrand.
Frau Hillebrand kommt gerade aus einer Opernprobe, nämlich für Don Pasquale von Donizetti. Sie singt am Nationaltheater Mannheim im Engagement. Sie haben schon früh gesagt, Sie möchten auf die Bühne. Das wäre dann das Richtige hier im Nationaltheater, die Oper. Aber es ist nicht die Oper allein. Wie gewichten Sie das zwischen Oper und Lied, dem ja auch Ihre Leidenschaft gehört?
Ja, also vom Herz her würde ich das am liebsten halbe-halbe aufteilen. Das geht leider, also im Kalender oder in der Realität sieht es dann oft leider anders aus, weil die Oper einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Allein schon, wenn man eine Neuproduktion macht, dann ist man ja meistens 4 bis 6 Wochen oder bis 8 Wochen da zugange mit den Proben. Und die Vorstellungen sind ja auch meistens mehrere, ist ja oft nicht nur eine. Und so ein Liederabend, der ist zwar auch sehr intensiv in der Vorbereitung, aber ja, das ist einfach, ich mag beides, also zu gleichen Teilen, absolut. Ich würde mich nicht entscheiden wollen, aber ich freue mich sehr, dass jetzt immer mehr Liederabende und immer mehr Konzerte, also ich auch in meinen Kalender, auch dort einen Platz finden.
Ist das zurückzuführen darauf, dass Sie den Wettbewerb Das Lied, den Thomas Quasthoff aus Berlin zum Heidelberger Frühling gebracht hat, dass Sie den letztes Jahr 2019 gewonnen haben und dadurch natürlich als Leadsängerin auch sehr in die Öffentlichkeit getreten sind?
Ja, das hat sicher auch einen Impuls gegeben. Das ist auch sehr schön, da freue ich mich drüber. Aber ich habe es auch versucht, selbst immer mehr anzutreiben, weil ich wirklich dafür brenne. Also ich liebe Lied. Und es war schon immer mein Wunsch, das eben einfach auch mehr zu machen. Und freue mich, dass das jetzt der Fall ist.
Ich habe in einem Interview gehört, dass Sie sich selbst als Koloratursopran bezeichnen. Passt das, ich muss nochmal nachfragen, passt das zum Lied? Also Koloraturen kommen da sicher vor im Lied, aber diese Bühnenkoloraturen sind es natürlich nicht. Das ist ja doch eine andere Art von Koloratur.
Ja, das stimmt. Also es ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, sich überhaupt so auf so ein Fach festzulegen. Und ich nenne mich deswegen, oder man, wenn man über mich redet, dann nennt man mich Koloratursopran, einfach aufgrund der Rollen, die ich in der Oper singe. Aber ich denke, weil einerseits der Wunsch bei mir so groß ist, Lied zu singen, und aber auch die Stimme es auch hergibt, tut es dem überhaupt keinen Abbruch. Also Koloratursopran oder nicht, wenn man Lied liebt und es gerne singt, dann geht das alles.
Ich glaube, ein Mount Everest der Koloratur ist die Königin der Nacht in der Zauberflöte. Das singen Sie auch und haben irgendwann mal gesagt, vorher denken Sie manchmal, hoffentlich kriege ich keinen Herzinfarkt bei dieser Art von Koloratur. Ist das immer noch so?
Das kommt immer drauf an. Also es gibt ja schon die berühmte Tagesform, die gibt es doch leider, das ist so. Aber ja, verschiedene Rollen haben halt verschiedene Reize und es ist bei den Liedern ja genauso. Da gibt es ja auch Lieder, die sind 7, 8 Minuten lang, die sind dann eher, da merkt man einfach, das geht auch an die Kondition. Und dann gibt es Lieder, die sind ganz kurz und die müssen auch wirklich auf den Punkt sofort, muss man da sein und muss man in der Energie sein. Und so ist es eben bei der Königin der Nacht auch, was ich da immer schade finde, dass es so wahnsinnig schnell vorbei ist. Also man ist noch kaum auf der Bühne und dann ist es schon wieder vorbei und man hat wahnsinnig viel Adrenalin. Aber es ist ein großer Spaß und man ist immer wahnsinnig stolz danach. Also ja, aber die nächste größere Partie in der Form ist ja jetzt die Konstanze, die auf mich zukommt am Ende der Spielzeit. Und das ist, glaube ich, hat einerseits viele Parallelen, weil es natürlich auch voll mit Koloratur gespickt ist, aber eben 10-mal so lang wie Königin der Nacht, mindestens, wenn nicht sogar noch länger.
Also Konstanze in Entführung aus dem Serail. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass diese Konstanze doch eine sehr moderne Frau ist.
Ja, man kann es, denke ich, durchaus modern sehen, weil sie ist eine Frau voller Konflikte. Sie hat einen riesigen Konflikt in sich, weil sie einfach innerlich dem Belmonte ja sich selbst auch versprochen hat. Und ich denke, die Religion spielt da auch eine Rolle, auf jeden Fall. Versprochen sein und, ne, und dann kann man ja nicht das einfach so wieder auflösen.
Bei der Oper müssen Sie in ganz vielen verschiedenen Sprachen singen. Eine Rameau-Oper gibt es hier im Nationaltheater, da muss Französisch gesungen werden. Wenn Sie eine russische Oper singen, haben Sie, glaube ich, noch nicht. Aber wenn es kommt,
bin ich bisher verschont geblieben.
Dann müssen Sie Russisch lernen. Gehört das einfach zum Beruf dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Leute, die legen sich sehr darauf fest, aber das würde ich gar nicht wollen, weil mit den verschiedenen Sprachen auch man wieder neue Farben findet unter Umständen und ich da auch eine große Freude dran habe. Und es ist auch interessant, weil es fühlt sich auch immer ein bisschen anders an. Also die Sprache macht was mit einem selbst und auch mit der Stimme. Und ja, das ist jedes Mal eine große Herausforderung, aber auch ein Spaß. Und ja, mit dem Russisch schauen wir mal, ob das irgendwann noch kommt.
Das ist wahrscheinlich die schärfste Herausforderung, die es denn gibt. In welcher Weise profitiert Oper von ihrem Liedgesang und in welcher Weise profitiert ihr Liedgesang von dem, was sie auf der großen Opernbühne machen?
Also die befruchten sich auf jeden Fall gegenseitig, deswegen mache ich auch so gern beides. Beim Lied ist ja die Textbehandlung im Vordergrund und ich finde das aber in der Oper genauso wichtig. Ich möchte als Opernzuschauer auch den Text verstehen können. Andererseits ist es in der Oper so, dass man von der Figur oder von dem Charakter, den man darstellt, oft, also mir geht es zumindest so, dass ich eine gewisse Energie von dieser Person bekomme, wer auch immer das sein mag. Und das versuche ich auch in den Liedgesang mit reinzunehmen. Das heißt, wenn ich ein Lied singe, dann singt man ja die meisten Lieder auch aus einer Figur, aus einem Charakter heraus und selten manchmal gibt es auch Lieder, wo man ein Erzähler ist, da ist man unter Umständen ja dann auch man selbst. Aber oft ist es so, dass ich wirklich mir eine konkrete Person auch vorstelle, die das Lied jetzt so singt. Also sei es das verlassene Mägdlein und dann diese Traurigkeit, die dieses Mägdlein hat, das legt sich dann in dieses Lied hinein und dann fällt mir das auch, die geben es ganz leicht von der Hand, weil ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, wie gestalte ich das jetzt, sondern es gestaltet sich dann selbst.
Aber wenn Sie dieses Mägdlein sind, das können Sie dann hinterher auch wieder ablegen oder nehmen Sie solche Eindrücke, wenn man einen bestimmten Liederzyklus gesungen hat, nehmen Sie dessen Stimmung dann auch mit in Ihr Privatleben, in den Abend hinein, nach dem Konzert?
Ja, das ist ein ganz schmaler Grat, dass man wirklich die Emotionen auch zulässt, aber man darf nie zu weit gehen, weil wenn man sich dann so ganz darin verliert, dann hat man auch nicht mehr die Kontrolle übers Singen. Und natürlich noch der Unterschied auch zur Oper und zwischen Oper und Lied ist, dass natürlich im Lied das viel schneller gehen muss, weil es meistens in 3 oder 5 Minuten die Geschichte zu Ende erzählt ist. Da muss man einfach dann auch wieder umschalten, wenn das nächste Lied dann wieder ein fröhliches ist oder das danach, da geht es dann um Tod. Und ja, natürlich nimmt es einen emotional mit und so ein Liederabend kann gerade deswegen, weil da auch so viele verschiedene Emotionen aufeinander folgen, kann einen sehr mitnehmen und man ist dann sehr, sehr müde danach. Aber es ist irgendwie eine positive Müdigkeit. Also man weiß, was man getan hat.
Brauchen Sie einen Abstand zwischen einem Opernabend und einem Liederabend?
Idealerweise ja. Also wenn ich es selber in der Hand habe, sprich wenn es alles vorher im Voraus geplant wird, dann brauche ich eine Pause dazwischen, ja.
Bei Tenören ist ja die ganze Welt immer gespannt, schafft er das hohe C, wenn die Partitur eins vorsieht. Für viele Tenöre vermute ich, ist das auch ein bisschen Angstraum, dieser Gegend um das hohe C. Gibt es sowas bei Sopranen auch?
Bestimmt.
Haben Sie sowas?
Jeder hat ja seine eigenen Baustellen sozusagen oder seine Stärken und seine Schwächen. Aber Höhe war eigentlich nie mein Problem, war nie mein Thema.
Und Tiefe?
Auch nicht.
Also sind Sie die perfekte Sopranistin sozusagen?
Nein, um Himmels Willen, das würde ich nicht sagen. Na, wie gesagt, jeder hat da seine Ecken, wo man immer wieder ran muss und wo man immer wieder feilen muss. Und deswegen ist es ja auch ein nicht endender Prozess und es ist auch sehr schön. Und man lernt immer wahnsinnig viel dazu. Und ich habe auch mehr als einen Coach um mich herum oder in meinem Team, die mir da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit denen ich mich immer wieder berate und auch darüber spreche. Und man kann nämlich nicht nur auf seine eigenen Ohren vertrauen. Man braucht da auch ein bisschen Hilfe.
Sie haben schon viele Mozart-Rollen. Wir hatten schon von der Königin der Nacht und der Konstanze gesprochen. Sie haben auch die in Così fan tutte die Despina gesungen. Mhm. Das ist ja die Komplizin von Don Alfonso. Ja. Also eine lustige Rolle eigentlich, eine komische Rolle. Machen Sie das gern, auch mal ein bisschen, wie wir sagen würden, die Sau rauszulassen auf der Bühne?
Ja, absolut, ja. Das ist ja macht ja einen großen Teil von dem Beruf auch aus, dass man wirklich in diese verschiedenen Rollen schlüpft und es wird ja nie langweilig. Es wird nie langweilig und das macht mir enorm Spaß, diese Abwechslung auch zu haben. Und es ist ja jetzt hier im Don Pasquale auch so, dass es eine Komödie ist und klar macht es Spaß, die Sau rauszulassen und einfach mal auch ein bisschen albern sein zu können. Aber dann möchte ich auch mal wieder natürlich ein bisschen die ernstere Seite zeigen oder die melancholische, weil ich einfach beides auch als Mensch, auch beides in mir habe. Und das ist halt schön, wenn es irgendwie ausgeglichen ist.
Konnte Mozart gute Frauenrollen schreiben?
Absolut. Was wären wir ohne Mozart, sage ich immer. Das ist wirklich so. Und ich verzehre mich eigentlich jetzt gerade fast schon nach seiner Musik, weil ich eine Weile kein Mozart mehr, also keine Mozart-Oper mehr gesungen habe. Und jetzt kommt als nächstes Le Nozze di Figaro hier im Mai. Und da darf ich meine geliebte Susanna singen. Und dann noch die Constanze. Also die Spielzeit hat genug Mozart für mich, aber ich habe richtig Lust wieder drauf. Und die Despina, klar, ist auch ein großer Spaß. Und Königin der Nacht, ja. Das ist, wie gesagt, immer ein großes Ereignis.
Nun zurück zum Lied. Sie kommen nach Heidelberg zu einem Preisträgerkonzert. Da werden drei bedeutende Wettbewerbe zusammengefasst. Und jeweils die Gewinner und Gewinnerinnen haben da ihr eigenes Kurzprogramm, nehme ich an. Sie wissen noch nicht genau, was sie spielen werden. Das müssen sie noch mit ihrem Pianisten absprechen. Aber in welche Richtung geht's denn? Was stellen Sie sich so vor, was sein könnte?
Ich denke, es wird deutsches Repertoire werden. Ich denke, es wird in die deutsche Richtung gehen, aber was genau, das wollen wir noch nicht verraten.
Also die Liebe spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, könnte ich mir denken.
Die Liebe spielt immer eine Rolle.
Auch im Lied?
Ja, absolut. Ich meine, darum geht es ja eigentlich meistens. Die Liebe oder der Schmerz oder der Abschied, der Tod, das Leben. Ja.
Das Lied bringt einem auf kleinster Ebene alles Menschliche dar, von Glück bis zu Unglück, von Trauer bis zum ganz besonders heiter sein. Es ist alles drin. Ja. Und das macht vielleicht die Faszination des Liedes auch für Sänger aus, weil man da alles darstellen kann, was man eigentlich auf der Bühne auch können sollte und zeigen können sollte.
Ja. Ja, das ist natürlich einerseits der große Reiz und der andere ist, dass einfach die großen Liedkomponisten ja einfach auf die wundervollsten Dichter zurückgegriffen haben. Also ich achte immer drauf, dass wirklich der Text, also ich wähle meine Lieder eigentlich nach den Texten aus, weil wenn mich der Text bewegt und ich sofort eine Vorstellung davon habe, was es bedeutet, das Lied, oder was es für mich bedeutet, dann weiß ich, dann kommt die Musik auch zu mir. Deswegen, wenn ich manchmal mir einen Text durchlese und es irgendwie nicht gleich Klick macht und ich dann auch nach ein bisschen weiter drüber nachdenke oder ein bisschen mehr Recherche, es immer noch nicht Klick gemacht hat, dann würde ich das Lied nicht singen. Also weil dann kann ich es auch nicht richtig darstellen.
Wie war das denn am Anfang Ihrer Karriere? Hatten Sie zu Hause irgendwelche Unterstützung von Ihren Eltern vielleicht, dass Sie diesen Berufsweg einschlagen? Manche müssen sich durchsetzen gegen die Familie, die sagen, das ist ja kein Brotberuf, Sängerin zu werden. Wie war es bei Ihnen?
Also ich hatte da sehr viel Glück, weil meine Eltern zwar überhaupt keine Künstler sind, gar nicht, aber die haben das schon früh gesehen, dass es bei mir auf jeden Fall auf irgendwas Künstlerisches hinausläuft und haben das immer unterstützt, immer. Die haben wirklich alles getan, was sie konnten, dass ich da mich entfalten kann und mich entwickeln kann. Und ich habe dann auch schon sehr früh, schon in der Schulzeit, bin ich auf Leute getroffen, die mir dann auch gleich wieder geraten haben, geh doch mal dahin, bewirb dich doch mal da, schreib doch mal dahin, such den Gesangslehrer, mach dies, mach das. Und da kam wirklich eins zum anderen und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich seit ich 17, 18 bin, also seit ich wirklich angefangen habe, professionellen Gesangsunterricht zu nehmen, dass es immer nur läuft. Das ist wie so eine nicht enden wollende Glückssträhne. Und da haben meine Eltern aber auch einen großen Anteil dran gehabt, weil die mich immer wahnsinnig unterstützt haben.
Also ein Glückspilz, Frau Hillebrand. Wenn Sie so eine Oper gesungen haben, zum Beispiel Rosenkavalier, 4 Stunden sind das Minimum dabei. Das strengt an und man muss einen Ausgleich schaffen. Haben Sie besondere Freizeitausgleichsmöglichkeiten sich auch schon geschaffen?
Ja, durchaus. Also ich höre immer sehr auf jeden Fall auf meinen Körper, weil es gibt Tage, da ich bin dann so erschöpft, da muss ich wirklich einfach mal einen Couchtag einlegen. Und sonst gehe ich gern zum Sport, ich gehe ins Fitnessstudio und ansonsten verbringe ich gern Zeit mit meinem Partner, mit Freunden, mit Familie, koche, ich esse wahnsinnig gern, essen gehen, kochen, selber kochen, bekochen lassen, alles, was mit Essen zu tun hat. Ja, und ich lese, also ich mir wird auf jeden Fall niemals, Langeweile gibt es für mich nicht.
Was ist denn ein Rezept, was Sie am besten können? Also wenn Sie eine Einladung machen, was würden Sie kochen?
Ich glaube, was immer eine sichere Bank ist, ist mein Pilzrisotto, weil ich das schon so oft gemacht habe, da weiß ich genau, wie es läuft.
Und da ist auch noch niemand gestorben, weil Sie den falschen Pilz mitverarbeitet haben?
Nein, ich habe leider selber auch noch nie selbst die Pilze gesammelt. Muss ich vielleicht mal machen, wenn ich Zeit habe. Nein, bisher ist immer alles gut gegangen.